An diesem sonnigen Sonntag geht es uns doch richtig gut, nicht? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wenn wir als Familie oder auch jetzt in letzter Zeit mit den Enkeln in Urlaub fahren, wie war das denn da? Am Anfang wechselnde Landschaften. Alle, bis auf den Fahrer, schauten raus, schauten Wald, Wiesen und Felder an, aber unsere Jungs guckten auch immer die Autos an. Und da wurde, ja, ich will nicht sagen gestritten, aber gesagt, das ist der und das ist der, ich will jetzt keine Werbung machen. Und die freuten sich daran. Und sie waren am meisten immer erstaunt über die verschiedenen Nummernschilder, die da an den Autos waren. Ich erinnere mich noch an ein Schild mit PF. Pforzheim. Sie lachten sich fast tot. Aber es war ihnen zunächst nicht langweilig. Aber später, wenn wir so etwas einige Zeit gefahren waren, kam dann schon die Frage, wann sind wir denn endlich da? Die Antwort war, bald. Ja, wann ist denn bald? Das Thema der Predigt ist Gottes Zukunft mit uns. Bin ich bereit? Geht es den Christen nicht ähnlich mit dieser Frage? Wann wird es sein? Wann werden wir geholt von dir, lieber Herr? Ist es in unserem Leben auch dann mal langweilig? Es passiert ja nicht so sehr viel. Seien wir mal ehrlich. Auch da gibt es Zeiten, wo es uns langweilig ist. Es tut sich ja nichts. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auf das Ziel ausrichten. Das Ziel, was uns gesteckt ist in seinem Wort. Sicherlich, es gibt auch Zwischenziele, wo man dies oder jenes erleben muss oder erleben darf. Es gilt also zunächst auch einmal herauszufinden, was ist denn mein Ziel? Dein Ziel muss nicht meines sein. Deine Erfahrungen mit Gott müssen nicht meines sein. Jeder von uns hat etwas anderes erlebt mit ihm und sei es durch Hilfe durch Krankheiten, Hilfe durch Nöte. Das sind Dinge, die wir selber erleben. Es gibt in unserem Leben ja auch Lebensziele. Lebensziele, Gesundheit behalten. Wir wissen, wie gefährlich es ist, wenn wir in eine Krankheit hineinkommen. Womöglich wir noch Gewicht verlieren und dass nichts mehr an uns dran ist. Lasst uns doch immer wieder daran denken, Gott ist mit uns. Es gibt natürlich auch andere Ziele in unserem Leben. Es gibt da so ein schönes Sprichwort, kennt ihr doch bestimmt, mein Haus, mein Auto, meine Frau. Ich will das jetzt nicht weiterführen. Es gibt viele Dinge, die wir da so sagen können. Aber ist das wirklich mein Ziel? Es gibt ein Ziel auch, wenn wir abscheiden aus diesem Leben, wenn wir eine neue Ära beginnen, wenn wir Dinge auf uns zukommen lassen, die uns in seinem Wort auch verheißen sind. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich denke, das ist uns gewiss, dass das gibt. Aber es gibt auch Fragen von Menschen, die sagen, naja, mal sehen, was da kommt. Was wird es so an Angeboten für die Zukunft nach dem Tode geben? Da gibt es ja viele weise, Gelehrte hätte ich beinahe gesagt, Menschen, die meinen, etwas zu wissen, was dann sein wird. Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann wissen wir, was sein wird. Es gibt ein Leben nach dem Tod, ja, Das kann dann auch so sein, ich mache mir gar keine Gedanken darüber. Irgendwie mache ich mir ein schönes Leben, jetzt und hier. Denn wer weiß, wie lange das noch so sein wird, wir wollen es genießen. Naja, so ganz verkehrt ist das ja nicht. Aber wir wissen, dass wir einmal bei ihm sein werden, in seiner Herrlichkeit. Als ich mit meinem Freund einige Tage im Wanderurlaub fuhr, sagte ich an einem schönen sonnigen Tag, ähnlich wie in den letzten Tagen, heute gehen wir mal auf diesen Berg hinauf, auf einen schönen Berg, der scheint auch einen Aussichtsturm zu haben. Schauen wir mal, was da wird. Wir fuhren also zunächst mit dem Auto in die Gegend und dann hatten wir irgendwann auch einen Parkplatz gefunden, der nicht ganz so weit vom Ziel entfernt war. Und wir stiegen aus und sagten uns, schau, da oben wollen wir hin. Da ist das Ziel, was wir uns heute vorgenommen haben. Aber wir waren noch nicht da. Wir hätten jetzt auch aussteigen können und hätten uns fragen können, wie lange dauert das denn noch? Nein, dieses Gedankengut hatten wir nicht. Wir wussten, wir gehen darauf und das ist egal, wie lange das jetzt geht. Und das war auch gut so. Es waren auch Stücke dabei, die gingen ganz schön steil bergauf. Die Sonne schien uns auf dem Rücken. Unangenehme Hitze war es. Egal, das Ziel hatten wir vor Augen. Haben wir als Christen auch so ein Ziel? Wollen wir bei Jesus dabei sein? Wer garantiert uns aber, dass wir überhaupt ankommen? Kennen wir da eine Antwort? Funktioniert. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Ja, kann man das denn wirklich wissen? Dass wir einmal bei ihm sein werden? Das kann ja eine schöne Zukunftsperspektive sein, aber ist uns das wirklich bewusst? Gottes Zukunft mit uns. Johannes 3, Vers 16 steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben haben. Da steht nicht, vielleicht, möglicherweise, gucken wir mal. Hier wird sehr deutlich, ohne Glauben an das Kreuz und den Tod Jesu, der damit unsere Schuld und Sünde getragen hat, gibt es dieses Wissen oder besser diese Gewissheit nicht. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das ist doch eine Zukunft. In Apostelgeschichte 1, die Verse 7 bis 11 steht, er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. War das ein Trost für die Jünger? Das war ein Abschied nehmen ohne Vorwarnung. Und Jesus sagt uns in seinem Wort auch, wenn es sein wird, dass er wiederkommen wird, wird uns das überraschen. Wie ein Dieb in der Nacht. Er wird plötzlich kommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, sind wir bereit dazu? Dass Jesus wiederkommt, ist hier nicht die Frage, sondern wann? Die Jünger wollten das wissen. Und wir? Wir natürlich auch. Oder verdrängen wir diese Frage? Wenn ich euch die Frage stelle, was wird in 33 Tagen sein, werdet ihr mir keine Antwort geben können. Ich weiß nicht, wer euch eine Antwort jetzt hätte. Kalender nachschauen, natürlich. Klar, und da steht da nichts drin. Aber wenn Jesus wiederkommt, da steht was im Kalender. Ich komme wieder. Es steht aber nicht Zeit und Stunde drin, sondern dass er wiederkommt. Ich denke aber, diese Frage muss uns trotzdem beschäftigen. Wir müssen uns doch vorbereiten irgendwie. Wenn ich weiß, dass meine Fahrt in den Schwarzwald zum Beispiel 4 Stunden dauert, werde ich mich dementsprechend einrichten. Etwas zum Essen und Trinken mitnehmen. Ja, es wird schon werden. Wie ist das aber, wenn Jesus wiederkommt? Ich weiß doch nicht, wann er wiederkommt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 2 steht, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Die 12 Jungfrauen mussten auch warten, bis zur Hochzeit geblasen wurde. Die Hälfte hatte Vorrat mitgenommen an Öl, die andere Hälfte nicht. Waren die, die nicht etwas dabei hatten, schlechter dran? Ja, im ersten Abschnitt des Lebens oder im ersten Abschnitt dieses Weges ganz sicher nicht. Aber es fehlte ihnen dann das Weitergehen. Es war dunkel. Wann sind wir endlich im Schwarzwald? Stellen wir uns diese Frage. Ich denke, wir schauen ab und zu mal auf die Uhr. Naja, es wird bald sein. Wann kommt Jesus wieder? Ich möchte noch einmal sagen und uns bewusst machen, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und er wird auch wiederkommen. Es gab und gibt auch immer wieder Leute, die uns ausrechnen wollen, wann das sein wird. Selbst Jesus sagt, ich sag's euch nicht, weil ich es auch nicht weiß. Es gibt keine Zeitbestimmung außer Anzeichen des Endes der Welt. In den Evangelien stehen etliche Hinweise drin, aber auch in der Offenbarung, was sein wird. Gut, dann gibt es natürlich ganz gescheite Leute, die sagen, naja, das ist ja noch nicht passiert und das ist noch nicht passiert, dauert also noch. Es muss nicht chronologisch, wie es da drin steht, passieren. Ich denke, es ist etliche Jahre her, ich glaube 20 oder sowas, als ich auch einen Abendhimmel sah. Und da sage ich, das ist was Besonderes, das wird es nie wieder geben. Die Sternformationen waren in einer gewissen Weise, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber es war irgendwie wunderbar. Dann habe ich so bei mir gedacht, naja, vielleicht kommt Jesus jetzt wieder. Und ihr seht, ich stehe hier noch. Die Jünger fragten in Lukas 21, Vers 6 und 7, erschrocken wollten die Jünger wissen, Herr, wann wird das geschehen? Woran erkennen wir, wann das Ende kommt? Bleibt wachsam, warnt sie Jesus, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen, die von sich behaupten, ich bin Christus. Andere werden verkünden, das Ende ist da. Glaubt ihnen nicht. Das wurde vor 2000 Jahren gesagt. Und so wird es heute immer wieder neu gesagt von Menschen, die meinen, das Wissen gefuttert zu haben. Nein, nein, Jesus lässt das offen, damit wir bereit sind. Oder in 2. Timotheus 3, das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Wichtigtuerei und maßlose Selbstüberschätzung werden sie ebenso kennzeichnen wie Verleumdung, Ungehorsam ihren Eltern gegenüber, Undankbarkeit und Ehrfurchtslosigkeit. Lieblos und unversöhnlich werden sie sein, ihre Menschen verleumden und hemmungslos leben, brutal und rücksichtslos. Wenn wir das so hören, ist das doch unsere Zeit. Ist doch nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter dem Himmel auf der Erde, hat ja mal jemand gesagt. Aber ich denke, wir sollten das beherzigen und wissen. Gottes Zukunft mit uns, bin ich bereit. Ich denke bei Christen oft viele Sofa-Christen in ihrer Haltung auf Jesu wiederkommen. Warten wir mal ab, keine Hektik machen. Kann sein, dass so eine Einstellung vielleicht weiterhilft. Aber ich denke, wir sollten uns wirklich damit auch beschäftigen. Er kommt wieder. Ich möchte drei Fragen an dieses stellen. Wie verhalte ich mich ganz persönlich, wenn ich an Jesu Wiederkommen denke? Was unternehme ich, wenn ich weiß, mein Nachbar ist noch kein Christ? Was kann ich dazu beitragen, dass weltweit Menschen Christ werden? Wie verhalte ich mich ganz persönlich, wenn ich an Jesu Wiederkommen denke? Luther soll gesagt haben, wenn Christus morgen wiederkäme, so würde ich heute doch ein Apfelbäumchen pflanzen, kennen wir alle, nicht? Also, was heißt das für uns? Wir sollten uns nicht still auf das Sofa legen und sagen, warten wir mal ab, sondern sollten unsere Arbeit, was auch immer das ist, machen. Ich brauche ja nicht mehr abwaschen, Jesus kommt ja. Würden wir sagen, du spinnst, hat doch miteinander nichts zu tun. Doch, wir müssen darauf warten, dass er wiederkommen kann. Er kann wiederkommen, wenn wir beim Abtrocknen sind. Er kann wiederkommen, wenn wir beim Essen sind. Er kann wiederkommen, wenn wir beim Schlafen sind. Jesus Christus ist das Wort Gottes, dem wir zu gehorchen und zu vertrauen haben. Das heißt doch, dass wir nicht irgendwelche schlaue oder nachdenklichen Worte unser Interesse finden sollten, sondern dass sich hier um Worte handelt, an denen sich Leben und Tod, Sein oder Nichtsein entscheiden. Das ist das Wort vom Kreuz, dass wir uns darauf felsenfest verlassen dürfen und auch können. Das ist, was durchträgt. Und die Gewissheit ist, meine Worte werden nicht vergehen. Wenn ich daran denke, wie Petrus berufen wurde, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, was war das doch für ein wackeliger Fels? Wie fiel er doch um? Wenige Stunden vor der Gefangennahme von seinem Herrn sagte, ich werde dich nicht verlassen. Jesus schaut hinter die Kulissen. Doch, doch, doch. Und ich denke, wir sollten uns diese Gewissheit, dass wir das im Griff haben, nicht anmaßen. Es können Dinge kommen, die uns abhalten, die uns hindern, da wirklich fest dran zu halten. Danach werden die Worte der Bergpredigt, die biblischen Belege unterschiedlicher Lebenseinstellungen verständlich und sinnvoll, weil sie aus dem Mund des Gekreuzigten und Auferstandenen kommen. Ich kann in dieser Kraft heute leben und mein Herz nicht an irdische Dinge hängen. Das ist sicherlich sehr schön, aber wir wissen, das letzte Hemd hat viele Taschen, hat keine Taschen. In Markus 13 lesen wir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, an ihm jeden seine Arbeit und gebot dem Torhüter, er soll wachen. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Was hat das für mich eine Bedeutung, dieses Wachen? Das Haus, in dem wir leben, diese Erde, hat einen Besitzer. Er gehört uns nicht selbst. Und wir können mit den Dingen dieses Hauses auch nicht so umgehen, als gehörten sie uns. Wir werden darüber einmal Rechenschaft ablegen müssen. Stellt vor, ihr bewohnt das Haus eures Freundes. Wie geht er mit den Sachen um? Wir merken, wie die Menschheit mit der Erde, mit dem, was alles auf der Erde wächst und gedeiht oder nicht, umgeht. Wie viele Pflanzen werden zu einem anderen Zweck gebraucht, um eine Fernheizung zu feuern und andere Dinge. Wie gehen wir mit unserer Natur um? Und dann wissen wir, dass ja, Millionen von Menschen nichts zu essen haben. Wachen heißt also im ständigen Bewusstsein leben, was der Besitzer des Hauses Gott denkt und sagt. Zweitens, der Hausherr gibt seinen Knechten je nach Begabung und Qualifikation Arbeit. Der eine auf dem Feld, der andere in der Verwaltung, ein anderer in der Küche, in der Schule, als Polizist und so weiter. Wachen also heißt, an der Stelle arbeiten, wo Gott uns hinstellt. Drittens, wir lesen im obigen Vers von einem Torhüter, Pförtner vielleicht genannt. Diese Tätigkeit hat etwas mit Aufpassen, Beobachten und verantwortlichem Handeln zu tun. Welche Bedeutung sehen wir für uns? Genau die vorher erwähnten. Aber auch die Menschen zu Jesus zu führen, hereinlassen, auf Menschen zu sehen, die meine Hilfe brauchen. Wachen heißt also, offenen Auges durch die Welt gehen und an der Tür des Hauses Gottes meinen Platz finden. Das heißt nicht da vorne an der Tür. Das heißt an der geistigen Tür. Wo hat Gott mich hingestellt? Wo kann ich Menschen auf ihn aufmerksam machen? Wie verhalte ich mich ganz persönlich, wenn ich an Jesu Wiederkunft denke? Wachsam sein und immer mit seinem Erscheinen rechnen. Wenn man Besuch kommt, lässt man die Wohnung ja auch nicht in Unordnung jemanden rein. Ich wollte letztens jemanden besuchen und rief vorher an, Als Antwort bekam ich, ja, warte mal, ich muss nur noch schnell aufräumen, dann kannst du kommen. Ja, das ist ganz normal. Ich denke, bei euch ist das nicht anders. Wenn wir Besuch kommen, wird auch etwas anders die Wohnung hingerichtet oder hergerichtet, als wenn wir nur alleine da rumsitzen. Sind wir bereit? Ich komme zur zweiten Frage. Was unternehme ich, wenn ich weiß, mein Nachbar ist noch kein Christ? Jetzt geht's ans Persönliche. In Lukas 10, Vers 2 steht, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wir lesen gerne, dass er Arbeiter aussende. Unbewusst schließen wir uns erst einmal aus. Warum eigentlich? Weil wir meinen, das nicht zu können. Oder weil wir Angst haben auf Arbeit, die auf uns zukommt. So eine Sache, nicht? Als wir in Neustadt im Schwarzwald vor 35 Jahren anfingen, Gemeinde zu gründen, sind wir auf die Straße gegangen, haben eingeladen. Später haben wir dann samstags vor dem Rathaus einen Stand gehabt, um, heute sagt man Flyer, damals Traktate zu verteilen, um ins Gespräch zu kommen. Warum? Unsere Gemeinde zu präsentieren? Nein. Und um auf Jesus aufmerksam zu machen. Da kommt natürlich ganz schnell eine Frage, naja, das können die und die doch noch viel besser wie ich. Gut, warum gehen wir dann nicht zu Menschen, die wir kennen? Und da sehen wir schon mal eine ganz große Schwierigkeit. Menschen, die wir kennen, sein Wort weiterzusagen, das fällt uns schwer. Menschen, die wir nicht kennen, können wir ja ganz, ja, ihnen das erklären und sagen. Ist eigentlich einfacher. Aber wir sollten es tun. Ich denke da an ein Gespräch eines Pastors mit einem etwas älteren Gemeindeglied. Der Pastor zielt in seinem Gespräch genau auf diesen Punkt hin, das Wort vom Kreuz weitersagen. Die betreffende Person schüttelte den Kopf. Nein, nein, du, das kann ich nicht. Der Pastor schwenkte ab. Schwenkte ab auf sein Hobby. Hobby war Bienen. Er fragte ihn dies und das, sein Gegenüber erzählte und erzählte. Nach einer halben Stunde sagte der Pastor, halt. Jetzt haben Sie mir eine halbe Stunde über Bienen erzählt. Warum können Sie da nicht mit Menschen über Jesus reden? Ist er Ihnen so wenig wichtig? Nachdenkliches Schweigen. Ich denke, uns fehlt oft die Liebe zum anderen und wir müssen uns das heute wirklich bewusst machen, dass der andere ohne Jesus verloren geht. Heute werden uns so viele tolle Sachen begeistern, angepriesen. Haben wir nicht zu viel schon davon? Haben wir nicht ein größeres Geschenk? Ist es uns bewusst, dass der Freund, den wir nicht von Jesus gesagt haben, uns vor Gott verklagen wird, weil wir geschwiegen haben? Ich komme zum dritten Punkt. Was kann ich dazu beitragen, dass weltweit Menschen Christ werden? Ja, was kann es? Wenn wir von der Liebe zum Nächsten so stark getrieben sind, ihm die Botschaft der Erlösung zu bringen, werden wir das Vorangehende tun und dann noch mehr. Wir werden unsere Fähigkeiten einmal fragen. Oder ich denke einmal ganz weit zurück. Mose wurde mit einem Auftrag versehen. Gehe und führe mein Volk aus dem Land Ägypten. Erste Antwort war von Mose. Ja, das mache ich gerne. Du Herr, das kann ich nicht. Mit Gott können wir viele Dinge. Ohne ihn nicht. Das ist richtig. Aber wir sollten doch uns bemühen, befleißigen. Auch wenn das nicht so ganz toll klingt, wie wir dem anderen begegnen. Gott macht was daraus. Er schreibt auf krummen Linien gerade. Warum gehen Menschen aus ihrer Kultur in andere Länder, die sehr wenig unserer Kultur entsprechen, und verkünden dort Jesu frohmachende Botschaft? Das muss nicht in Worten sein, das kann auch im Handeln sein. Denke an die Sarah, die wir aussenden werden. Sie geht als Krankenschwester, um anderen Menschen zu helfen und dadurch mit Menschen in Kontakt zu kommen, um ihnen die Botschaft zu sagen. Denn es wird vielleicht manchmal die Frage kommen, warum tun Sie das? Aus Liebe zu Jesus Christus. Eingangs sprach ich davon, dass wir einmal bei Jesus sein werden. Ist das für viele Menschen keine Perspektive? Es wird oft viel über die Lebensperspektive im Alter geredet. Da sind wir ja mittendrin. Aber ist da die Hoffnung für sein Leben bei Jesus Christus? Wie kann ich dazu beitragen, dass das Wort weitergeht? Es gibt viele Dinge und jedes Alter hat ganz verschiedene Aufgaben. Aber ich denke, in unserem Bereich gibt es Dinge, die können wir tun. Im Gebet vor Gott meinen Geldbeutel öffnen, um die Arbeit in der Mission zu finanzieren. Eine wichtige Sache. Oder für Menschen, die ich persönlich in der Mission kenne, zu beten und Kontakt zu halten, um zu wissen, wie es ihnen geht. Und drittens, auch für Verfolgte in fernen Ländern beten. Infos davon gibt es ja bei Open Doors. Das sind Dinge, die wir tun können. Und die, glaube ich, auch nicht ganz so schwierig sind. Aber wir müssen es tun. Aber ohne Gebet geht leider nicht viel. Gott will gebeten sein, dass er die Herzen der Menschen, mit denen wir reden, mit denen wir Kontakt haben, vorbereitet. Tun wir es doch. Zwei Zitate am Schluss. Dostojewski soll gesagt haben, völlig ohne Hoffnung kann man nicht leben. Ohne Hoffnung leben heißt nicht mehr leben. Hölle ist Hoffnungslosigkeit. Kein Zufall, dass bei Dante über dem Eingang zur Hölle steht, die ihr hier eingeht, lasst alle Hoffnung hinter euch. Hermann von Wetzel schrieb, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Diese Wohnungen lassen uns froh auf den Tag der Heimkehr harren, da Herz und Auge schauen werden, was sie geglaubt haben, und lassen uns gewiss hoffen, dass alle Rätsel und Fragezeichen in lauter Ausruf und Dank, Lob und Preis sich verwandeln werden. Amen.